schöner wohnen.
Der Podcast zur Wohnungsfrage. Mit Philipp Möller
und Niklas Schenker.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöner Wohnen, der Podcast zur Wohnungsfrage. Mir gegenüber sitzt wie immer Philipp Möller.
Hallo.
Mein Name ist Niklas Schenker und wir sind beide ganz aufgeregt, weil wir uns sehr freuen auf diese Folge. Wir haben uns das schon zu Beginn des Podcasts vorgenommen, dass wir mal ein Streitgespräch, eine gewisse Kontroverse hier reinbringen wollen, weil wir sprechen heute über das Tempelhofer Feld in Berlin und ob das bebaut werden sollte oder warum nicht. Ja, Philipp, wie sehr freust du dich auf die Debatte?
Ich freue mich extrem. Wir sind uns ja in vielen Punkten tatsächlich oft einig. Nicht immer in Detailfragen, aber in den meisten Punkten. Und ich nehme heute mal die schwierige Rolle ein, ein Stück weit den Advocatus Diaboli zu spielen, nämlich tatsächlich mich für die Bebauung mit Bauchschmerzen, könnte man quasi sagen, auszusprechen. Und genau, wir wollen euch heute ganz kurz was zur Geschichte des Tempelhofer Feldes erzählen. Das ist ja eine recht bewegte Geschichte, auch ein hochsymbolischer Ort gewesen in der Berliner Geschichte. Und dann aktueller Anlass, warum wir das quasi aufrufen, ist ja tatsächlich, dass der Senat vor wenigen Tagen jetzt eine neue Gesetzesänderung am Tempelhofgesetz vorgenommen hat. Und das leitet uns dann später über genau zu der Frage, ist es eigentlich eine gute Idee, sich eine Bebauung des Tempelhofer Feldes vorzunehmen oder nicht. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, sind auch auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Also es ist ja ein sehr kontroverses Thema und ja, let's start.
Ja, genau. Also ich werde heute auf jeden Fall die Position einnehmen, warum das selbstverständlich nicht bebaut werden sollte. Ich denke auch, ich habe die besseren Argumente auf meiner Seite, aber das werden wir gleich nochmal sehen. Und ansonsten lass uns aber auch mal anfangen, Philipp. Wie oft gehst du so aufs Tempelhofer Feld? Kannst du dich da vielleicht noch blicken lassen nach der Folge heute?
Also ich bin ja Weddinger, auch schon seit vielen Jahren. Ich habe aber tatsächlich, als ich nach Berlin gezogen bin, ein paar Jahre relativ fußläufig zum Tempelhofer Feld gewohnt. Zwischen so Bodinstraße und Leinestraße war ich relativ oft da. Mittlerweile eher selten, aber ab und zu treibt es mich doch dahin im Sommer. Fahre da manchmal auch mit dem Fahrrad oder, ja, keine Ahnung, nutzt die Grill-Area zum Beispiel. Insgesamt ist es ja auf jeden Fall auch ein wirklich schöner Ort, kann man ja nicht anders sagen.
Absolut. Und dann lass uns mal einsteigen. Also, wenn wir über Tempelhofer Feld sprechen, dann wisst ihr alle, was gemeint ist. Vielleicht einfach nochmal, um so ein Größenverhältnis im Blick zu haben. Also es geht um eine Fläche, die etwa 360 Hektar groß ist. Das entspricht 420 Fußballfelder. Und damit ist das Tempelhofer Feld größer als zum Beispiel der kleinen Stadt Monaco. Also wir sprechen da schon über eine wirklich gewaltig große Fläche. Und das Tempelhofer Feld hat eine sehr bewegte Geschichte. Die reicht sogar fast noch länger zurück als die letzten 100 Jahre. Wir gucken uns mal im wirklich absoluten Schnelldurch auf die letzten 100 Jahre an. Und tatsächlich hat in diesem Jahr der Flughafen Tempelhofer Feld gewissermaßen sein Jubiläum gefeiert. Also 1923 wurde der Flughafen damals eröffnet und auch die Lufthansa AG an Ort und Stelle gegründet. Ab 1933 begann so die dunkle Phase des Tempelhofer Feldes. Die Nazis haben das erst als Veranstaltungsort für ihre Propaganda-Veranstaltungen genutzt und dann war das ab 1934 das einzige offizielle Konzentrationslager Berlins, das KZ Columbiadamm. Und mit dem jetzigen Flughafen Tempelhof, dem Flughafengebäude, so wie wir das heute auch kennen, ist dann 1935 begonnen worden durch die Nazis mit 25.000 ZwangsarbeiterInnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte das Tempelhofer Feld nochmal eine besondere Bedeutung, weil 48, 49, Berlin-Blockade, ihr wisst, was ich meine, das nochmal besondere Bedeutung hatte für die sogenannten Rosinenbomber, die also von dort aus gestartet sind und dann unter anderem Berliner Kinder mit Süßigkeiten ausgestattet haben, eben über diesen Flughafen Tempelhof. Ja, und dann ab den 1950er Jahren wurde der damalige Flughafen für den zivilen Flughafenbetrieb gestartet. Vor allem muss man sagen für Businessflieger, eher hochpreisig, eher kleine Linien. Und als sich dann aber nach der Wiedervereinigung, also jetzt springen wir, 1996 Berlin und Brandenburg darauf geeinigt haben, Schönefeld als Standort für einen neuen internationalen Flughafen ja, auszusprechen, stand quasi die Entscheidung fest. Tempelhof soll nach der Baugenehmigung für diesen neuen Berlin-Brandenburg International, der ja nun mittlerweile auch mal geöffnet wurde, dann tatsächlich schließen. Erst war 2006 im Gespräch, dann wurde es am Ende 2008. Das wollte damals die CDU zusammen mit einer BürgerInneninitiative nicht mitmachen und so haben die einen Volksentscheid gestartet, tatsächlich den ersten Volksentscheid Berlins. Und zwar zur Offenhaltung von Tempelhof, hatten auch ganz prominente Unterstützung, auch Angela Merkel zum Beispiel hat sich dafür ausgesprochen, dass dieser Flughafen offen bleiben soll. Der Volksentscheid ist aber gescheitert und wenige Wochen später, also im April 2008, hat dann auch der Flughafen Tempelhof geschlossen. Ja, dann wäre es eigentlich fast schon lohnenswert, eine eigene Folge daraus zu machen, weil es am Anfang ganz, ganz kreative Ideen auch daran gab, was mit diesem Tempelhofer Feld am Ende passieren soll. Es gab zum Beispiel die Idee, dass der Zoo im Westteil der Stadt und der Tierpark im Ostteil der Stadt zusammengelegt werden und dann auf das Tempelhofer Feld neu kommen. Es gab auch die Idee, dass man einen Berg errichten könnte auf dem Tempelhofer Feld und Hertha hat natürlich auch Ansprüche angemeldet, dort ein neues Fußballstadion zu bauen. Aber es gab eben auch sehr ernsthafte Ideen, zu sagen, in der Mitte einen Park zu entwickeln, Bibliotheken, Wohnungen am Rand und man muss sagen, nicht nur CDU und SPD, sondern auch die Grünen waren 2008 noch für eine Bebauung des Tempelhofer Feldes.
Weißt du, wie die PDS damals dazu stand?
Die hat das tatsächlich eher kritisch gesehen.
Ah ja. Ja, ja, spannend. Genau, 2009 wurde das Tempelhofer Feld dann tatsächlich zu einem Protestsymbol, denn genau, die Nachnutzungspläne des Senats oder die Debatte darum, die geriet immer mehr in die Kritik und 2009, Ende der 2000 Jahre, war ja auch quasi der Anfang der Mieterinnenbewegung und tatsächlich war das Tempelhofer Feld, was zu dem Zeitpunkt geschlossen war, nicht für die Öffentlichkeit begehbar war, wurde dann quasi ja zum Protestsymbol, denn es gab eine Initiative, Squad Tempelhof, das waren verschiedene Mieterinitiativen, Stadtteilinitiativen, Initiativen aus der radikalen Linken, die versucht haben, im Juni 2009 das Gelände zu besetzen und ganz Neukölln war da tatsächlich auch von der Polizei dann auch besetzt. Ich glaube, einzelne Aktivistinnen haben es auch aufs Feld geschafft. Genau, aber das war quasi dann ja eigentlich so der Start auch für den Senat, dann das Feld quasi dann auch freizugeben, weil die Kritik halt immer größer wurde, dass es man nicht nutzen konnte. 2010 war es dann auch soweit, also der Senat gab es dann offiziell frei. Und am ersten Wochenende waren schon 235.000 Besucherinnen da vor Ort, also eine ganze Menge. Und gleichzeitig startete der Senat aber eben auch einen Ideenwettbewerb oder Ideenwettbewerbe für die Bebauung und gründete dann eben zur Entwicklung dieses ja, vorgesehenen Bauareals die sogenannte Tempelhof Projekt GmbH. Die gibt es auch heute noch. Die hatte eben ursprünglich den Plan, tatsächlich die Bebauung voranzutreiben. Ja, die Pläne des Senats wurden aber weiterhin sehr kritisch diskutiert. Die Mieterinnenbewegung gelangte zu einer größeren Stärke. Einer der Hotspots neben Kreuzberg und Friedrichshain war sicherlich auch schon zu dem Zeitpunkt Neukölln. Und tatsächlich hat sich dann eine Initiative gegründet im Schiller-Kiez, also direkt angrenzend zum Tempelhofer Feld, die sich eben auf den Plan gesetzt hatten, wir machen einen Volksentscheid und stellen uns quasi gegen diese Bebauungspläne. Dann gab es eine Riesendebatte, die mehrere Jahre anhielt und tatsächlich hat die Volksinitiative es aber auch dann geschafft, im Mai 2014 einen Volksentscheid tatsächlich an den Start zu bringen und da gab es quasi zwei mögliche Ideen, also auf der einen Seite die Idee des Tempelhofer Freiheit, der Tempelhofer Freiheitsinitiative, die wollte eben die Fläche in ihrer Gesamtheit erhalten, also offen halten, die Fläche eben nutzbar machen zur Freizeit und Erholung. Ein Verkaufsmoratorium hat sie auch gefordert, also kein Verkauf der Flächen an irgendwie Dritte. Und es war sozusagen das Ziel, das als Kaltluftschneisengebiet zu erhalten, einen Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu schaffen. Auch die Möglichkeit von Speisen und Getränken, Sportflächen sollten errichtet werden, Obstwiesen. Wenn ich das hier so aufzähle, ich als regelmäßiger Besucher vom Tempelhofer Feld, würde ich auch sagen, tatsächlich vieles von dem ist ja auch in die Realität umgesetzt worden. Viele andere Pläne stehen da eben auch noch aus. Also es gab dann auch im Nachgang des erfolgreichen Volksentscheids dann auch quasi eine Beteiligungsformate, wo man dann versucht hat, diese verschiedenen Ideen auch mit der Nachbarschaft zusammen zu entwickeln. Demgegenüber stand 2014 bei dem Volksentscheid der Plan des Abgeordnetenhauses. Das sah eine Randbebauung von 300 Hektar vor. Da in den Plänen, da musste der Senat quasi im Laufe der Diskussion auch ein bisschen Abstriche machen, waren noch 4.700 neu gebaute Wohnungen vorgesehen. Ich habe mir in Vorbereitung auf den Podcast nochmal angeschaut, was genau im Gesetzestext stand. Tatsächlich war aber nur für 1.700 Wohnungen überhaupt ein konkreter Plan festgelegt, nämlich die sollten durch Genossenschaften und landeseigene Wohnungsunternehmen bebaut werden und 50% der Wohnungen sollten sozial gefördert werden. Es war aber tatsächlich nicht mal im Gesetzesvolksentscheid festgelegt, was mit den restlichen Flächen passieren sollte. Und der Volksentscheid wurde eben mit 65% der abgegebenen Stimmen auch angenommen, also für die Freihaltung des Tempelhofer Feldes. Und man kann eben sagen, das war ein deutliches Misstrauensvotum gegen eine investorengetriebene Stadtentwicklungspolitik, die Schwarz und Rot zu dem Zeitpunkt eben vorangetrieben haben. Und war quasi auch der Anfang vom Ende der schwarz-roten Koalition, könnte man sagen, weil ein zentrales wohnungspolitisches Vorhaben damit gescheitert war. 2015 wurde dann trotzdem ein Teil tatsächlich für Unterbringung von Geflüchteten genutzt. Also sozusagen, es haben auch zwischenzeitlich Leute auf dem Tempelhofer Feld gewohnt. Da musste man, glaube ich, auch schon das erste Mal das Gesetz ändern für diese temporäre Nutzung mit Containerdörfern. Und dann in der Zeit von Rot-Rot-Grün hat man das Tempelhofer Feld nicht mehr angefasst. Also man hat tatsächlich versucht, die Pläne des Volksentscheides auch irgendwie umzusetzen, hat dann angefangen mit Pioniernutzung. Es wurden Festivals da veranstaltet, es gibt dieses jährliche Drachensteigefest. Also sozusagen, es ist nach wie vor ein veritabler Ort, könnte man sagen. Und es gibt auch viele Projekte, die immer noch im Werden sind. Aber SPD und CDU konnten diese Niederlage eigentlich nie auf sich sitzen lassen und haben eigentlich seit dem verlorenen Volksentscheid davon gesprochen, dass sie es trotzdem gerne bebauen würden. Und natürlich auch großen Rückhalt dafür gehabt in der Immobilienlobby, in der Immobilienwirtschaft, aber auch in der Architektenschaft und sicherlich auch von anderen Teilen der Zivilgesellschaft. Niklas schüttelt den Kopf.
Ich glaube, in der Architekturbubble ist es, glaube ich, durchaus umstritten. Ich glaube, da gibt es auch sehr gute Ideen, dass man da nicht bauen muss, sondern was man da sonst alles machen könnte. Aber ich glaube, klar, du hast natürlich recht, das ist schon ein Thema, was eine gewisse Konjunktur hat. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn SPD und CDU so gar nichts gerade mehr einfällt, dann wird mal wieder das Tempelhofer Feld rausgepackt.
Genau.
Und absolut. Insofern ist es jetzt auch nicht ganz verwunderlich, dass, als sie sich jetzt nochmal zusammengeschlossen haben zu einer neuen Koalition, zu einer Rückschrittskoalition in Berlin, dass dann auch ein Plan für die Randbebauung des Tempelhofer Feldes Platz im Koalitionsvertrag gefunden hat.
Genau, also der Ideenwettbewerb ist eben auch im Koalitionsvertrag vereinbart worden und jetzt auch im neuen Haushalt bildet er sich ab. Da sind 1,2 Millionen Euro vorgesehen, sozusagen, um diesen Ideenwettbewerb zu starten. Auch den Richtlinien der Regierungspolitik, und ich habe da auch nochmal reingeguckt, da steht tatsächlich drin, dass man in einem internationalen städtebaulichen Wettbewerb die Möglichkeiten einer behutsamen Randbebauung in begrenzten Teilen der Fläche ausloten möchte. Der weit überwiegende Teil der Freifläche soll aber einer klimagerechten Gesamtgestaltung für Erholung, Freizeit, Sport und Kultur gesichert werden. Und die Randbebauung soll tatsächlich mit breiten sozialen Angeboten für die neuen Bewohnerinnen einhergehen. Und der Wohnungsbau soll durch die landeseigenen Wohnungsunternehmen sowie gemeinwohlorientierte Genossenschaften vorbehalten sein und im Betrieb klimaneutral sein. Also man kann im Vergleich zu den tatsächlichen Plänen von 2014 sagen, dass der Senat natürlich aktuell sich nicht mehr zutraut, zu sagen, naja, das geben wir jetzt hier quasi den Investoren frei. Was er am Ende mit einem Ergebnis machen würde, wäre, steht auf einem anderen Blatt. Aber da kann man schon sehen, wenn über die Debatte Bebauung gesprochen wird, dann natürlich auch ein Rückhalt dieses erfolgreichen Volksentscheids im Hintergrund steht. Aber es wird auch nicht in den Richtlinien der Regierungspolitik irgendeine Kennzahl mitgegeben, wie viele Wohnungen da eigentlich entstehen soll. Da will man dann den Wettbewerb abwarten.
Und auch nicht, wann eine Bebauung stattfinden soll. Weil man muss ja nochmal sagen, es gibt ja ein gültiges, per Volksentscheid beschlossenes Gesetz zur Freihaltung von Tempelhof. Und das muss man vielleicht auch nochmal sagen, der Senat könnte natürlich theoretisch einfach das Gesetz ändern und dort oder das aufheben und dann könnte jederzeit bebaut werden. Das wollen sie aber auch nicht machen. Über den genauen Weg gibt es jetzt auch noch, also wie sie dieses Gesetz quasi ändern wollen, gibt es auch noch nicht so richtig Klarheit. Man vermutet, das ist auch so, was Rat Saleh, Chef der Berliner SPD, gesagt hat, also dass man nochmal eine Volksbefragung machen möchte. Also nochmal, eigentlich ist ja Volksentscheid ein Instrument von unten und jetzt eben so gewissermaßen von oben. Nochmal eine Abstimmung darüber Ende 26 oder zur Abgeordnetenhauswahl 26 oder zur Abgeordnetenhauswahl 2031 erst eine Abstimmung darüber machen möchte, ob das Tempelhofer Feld bebaut werden soll oder nicht, eben mit dem, was sich in diesem Ideenwettbewerb durchgesetzt hat. Dann wird es immer noch versehen mit, aber wenn ein Rand bebaut wird, dann soll der Rest der Fläche eine Ewigkeitsgarantie bekommen, hat Rat Saleh gesagt. Und ich meine, das kann man nun schon, glaube ich, nochmal sagen. In Berlin hat, glaube ich, gewissermaßen nichts eine Ewigkeitsgarantie. Aber das diskutieren wir noch gleich. Aus meiner Sicht wäre natürlich eine Randbebauung der Anfang vom Ende, die Büchse der Pandora zu öffnen. Genauso, wie wir jetzt ganz aktuell eine Debatte haben, weil erst vorgestern, am Dienstag, der Senat beschlossen hat, nochmal das Tempelhofer Feldgesetz zu ändern, um weitere Bauten für Geflüchtete, weitere Unterkünfte auf dem Tempelhofer Feld zu ermöglichen. Die Initiative 100% Tempelhofer Feld kritisiert das und sagt, dass das eben eine Randbebauung durch die Hintertür ist.
Ein trojanisches Pferd.
Genau, das wird da als Bild genutzt. Und auch die Linke zum Beispiel hat sehr deutlich kritisiert, gesagt, wir, aber nicht nur aus dem Grund, dass das Tempelhofer Feld an sich geschützt werden muss, das ist natürlich auch zentral wichtig, sondern wenn wir eben auch über Geflüchtete sprechen, dann über eine dezentrale Unterbringung und nicht über noch mehr Massenunterkünfte. So, ich glaube, das reicht als Vorgeschichte. Jetzt können wir, glaube ich, einfach einsteigen. Wir haben uns ein bisschen ausgestattet mit unterschiedlichen Argumenten. Wir müssen mal ein bisschen gucken, dass es hier keine viel zu lange Folge wird. Aber, also, ich meine, man kann natürlich mit ganz vielen klimapolitischen Aspekten irgendwie anfangen, das möchte ich aber tatsächlich mal hinten anstellen und die insofern ja fast schon entgegenkommen, einfach zu sagen, dass aus meiner Sicht, also selbst wenn man klimapolitische, ökologische Aspekte, soziale, nachbarschaftliche, alles mögliche Aspekte beiseite lässt, dann muss man, glaube ich, einfach mal feststellen, über was wir hier reden. Also wir reden über 5000 Wohnungen, die auf dem Tempelhofer Feld gebaut werden sollen. Und das kann frühestens vermutlich in 20 Jahren realisiert werden. Denn wir haben einerseits die Dauer der Volksbefragung, danach, die ja vielleicht erst 2031 kommt, dann braucht ein Bebauungsplanverfahren in Berlin ungefähr 5 Jahre und das ist schon sehr schnell. Dann braucht es umfangreiche Vorarbeiten, Erschließungsmaßnahmen, dauert nochmal 3 Jahre und dann eine Baufertigstellung, mit der man nochmal 3 Jahre rechnen kann. Also da sind wir irgendwas bei um die 2045 oder so und der Tagesspiegel hat auch mal vorgerechnet, wir sprechen da über Grundstückskosten von 400 bis 450.000 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, das Tempelhofer Feld löst den Wohnraummangel nicht und selbst wenn, würden da Wohnungen entstehen, die höchstwahrscheinlich nicht bezahlbar sind.
Das ist absolut richtig. Da würde ich auch gar nicht widersprechen. Also natürlich ist das Tempelhofer Feld und dessen Bebauung keine Sache, die jetzt morgen in irgendeiner Weise eine Antwort bietet auf die aktuellen Herausforderungen. Und auf der anderen Seite muss man sich natürlich vor Augen führen, wenn wir über Wohnungsbaupotenziale sprechen in der Stadt. Und dann muss man natürlich die Frage stellen, wo sind denn diese Flächen? Und natürlich wissen wir, haben wir auch schon oft darüber gesprochen, man sollte sich nicht unbedingt anschauen, wo bauen jetzt die Privaten? Die Privaten haben sicherlich auch noch einige Bauflächen im innerstädtischen Bereich. Aber die öffentlichen Flächen, die ja auch tatsächlich leistbar zu bebauen sind durch landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, durch Genossenschaften, die liegen halt in der Regel in den Außenbezirken und oft eben natürlich auch gerade in Quartieren, die bisher verkehrlich so gut wie gar nicht erschlossen sind. Und das Tempelhofer Feld ist eben eine öffentliche Fläche, die in der Innenstadt ist, die bereits super gut angebunden ist. Es gibt die U8, die U6 und die Ringbahn, die da in der Nähe sind. Und tatsächlich wäre es eben die einmalige Chance, eine große öffentliche Fläche mit öffentlichen bezahlbaren Wohnungen zu bebauen, die tatsächlich in der Innenstadt ist, die gut erreichbar ist. Und wenn man sich die Nachfrage anschaut, ich meine, die Leute weichen natürlich mittlerweile auch in die Außenstadt aus, aber die Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum ist natürlich am allergrößten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eben auch so, dass der Verdrängungsdruck in der Innenstadt auch am größten ist. Also gerade die umliegenden Quartiere auch um das Tempelhofer Feld, also in Neukölln, der Schillerkiez, wer ihn kennt, ich kenne ihn noch von vor über 10 Jahren, das hat sich natürlich stark verändert und auch die Bevölkerungsstruktur wandelt sich halt in der Innenstadt. Also die Innenstadt wird quasi immer mehr zu einer, ja sagen wir mal, von Sozialwohnungen befreiten Fläche. Und da ist natürlich es sehr verlockend zu sagen, naja, wir nehmen jetzt quasi diese öffentliche Fläche und bauen tatsächlich die Wohnung, die wir brauchen. Wir haben sie gut erschlossen. Und insofern, das ist natürlich erstmal, finde ich, ein Fund. Und was ja in der Debatte auch oft aufkommt, was auch von Kritikerinnen immer wieder aufgebracht wird, ist, naja, es gibt ja quasi die Nachverdichtungspotenziale in der Stadt, ne? Also bin ich auch absolut dafür, man sollte Nachverdichtungspotenziale nutzen, da wo es quasi schon sowieso versiegelte Flächen gibt, da noch eins draufzusetzen, ist super. Das Problem ist bei der Nachverdichtungsdebatte, dass die regulatorischen Instrumente, da dann tatsächlich bezahlbar zu bauen, relativ klein sind. Denn oftmals wird nach dem sogenannten Paragraph 34 gebaut oder es geht um Dachgeschossausbauten und da kann der Bezirk in dem Fall eben quasi in den allerseltensten Fällen Vorgaben machen, dass da zum Beispiel geförderte Wohnungen entstehen. Er kann keine Vorgaben machen, was die maximalen Miethöhen angeht. Und das ist natürlich ein Problem. Und wir glauben ja beide nicht quasi an den Sicker-Effekt, also an die Theorie, egal welcher Wohnraum entsteht, alles hilft, sondern wir sind natürlich schon der Auffassung, dass gerade der Wohnraum entstehen müsste, der eben leistbar ist. Und da kommen wir oft mit der Nachverdichtung, wenn es sich nicht um öffentliche Flächen handelt, nicht weiter.
Ja, das Argument ist natürlich, ist mir bekannt sozusagen. Nein, also ich meine, da kann man jetzt an verschiedenen Punkten ansetzen. Ich glaube, schon nochmal wichtig festzustellen, du hast es ja eigentlich auch schon selber gesagt, also dass das Tempelhofer Feld nicht benötigt wird, um den Wohnraummangel, der feststellbar ist, zu beheben. Also ich meine, wir reden ja immer über unterschiedliche Instrumente, wir reden über regulative Instrumente im Bestand. Das ist auch die Hauptaufgabe, dass wir dafür sorgen, dass die Mieten nicht weiter steigen. Aber wir müssen natürlich auch neue Wohnungen bauen. Da gibt es den Stadtentwicklungsplan Wohn 2030. Der hat für die Stadt ein Neubaubedarf von 200.000 Wohnungen festgestellt und davon sind mittlerweile ca. 130.000 fertiggestellt und für die restlichen 70.000 Neubauwohnungen gibt es Flächen und zwar außer dem Tempelhofer Feld. Das heißt also, wenn wir diesen Stadtentwicklungsplan Wohn, das ist nun mal derzeit die Grundlage, die wir quasi haben, dann ist das Tempelhofer Feld tatsächlich einfach nicht nötig. Und ich meine, klar, die Wohnraumkrise, das hast du ja auch gesagt, das ist ein anderes Argument zu sagen, da haben wir ja aber eine öffentliche Fläche, wo wir sicherstellen können, dass dort bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Ich sag mal zwei Argumente dazu nochmal. Erstens, ich habe 2014, als es den Volksentscheid gab, auch Werbung gemacht für die Initiative 100% Tempelhofer Feld. Und eins meiner Hauptargumente war immer, dass ich diesem Senat auf jeden Fall nicht über den Weg traue. Und auch wenn nun Rat Saleh von einer Ewigkeitsgarantie für den Rest des Feldes spricht und davon, dass da nur landeseigene Unternehmen und gemeinwohlorientierte Genossenschaften, wie es immer heißt, bauen, ich traue diesem Senat keinen Zentimeter über den Weg und glaube, dass dort ganz schnell die Büchse der Pandora dann eben insofern geöffnet wird, dass dann doch Grundstücke verkauft werden an irgendwelche miesen Investoren, die wir beide nicht in der Stadt haben wollen. Und deswegen glaube ich, ist das eben tatsächlich auch nochmal ein Punkt. Und ansonsten, ja, ist es natürlich so, die Wohnraumkrise lässt sich lösen durch mehr kommunale, gemeinwohlorientierte Wohnungen, reden wir über Vergesellschaftung, aber eben auch über Neubau. Aber ich glaube eben, dass wir andere Stellen besser nutzen müssen. Wir müssen kommunale Baupotenziale, da wo es die gibt, also die neuen Stadtquartiere, es gibt 16 neuen Stadtquartiere, die ausgewiesen wurden, oder auch das Schumacher-Quartier, was auf dem ehemaligen Flughafen Tegel entsteht. Ich würde viel lieber eine Debatte darüber führen, inwiefern da nicht vielleicht auch mehr Wohnungen gebaut werden können, als bisher geplant sind. Und dann müssen wir vor allem eine Debatte darüber führen, dass wir privates Bauland in die öffentliche Hand zurückführen. Wir wissen, die private Bauwirtschaft ist gerade akut in der Krise. Das wäre eigentlich eine tolle Gelegenheit, hier an mehr Grundstücke zu kommen, und zwar an Grundstücke, die sich ganz offensichtlich auf jeden Fall für den Wohnungsbau eignen. Gut, da wirst du mir jetzt wahrscheinlich gleich sagen, das schließe ich ja gar nicht aus.
Genau, ich würde die einzelnen Argumente jetzt quasi mal aufgreifen. Also das erste Argument war der STEP Wohnen, also der Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030. Muss man dazu wissen, wurde im August 2019 verabschiedet. Das heißt sozusagen vor dem russischen Angriffskrieg 2022. Du kennst die Bevölkerungsprognose genauso wie ich, du kennst die Zuzugszahlen. Also nur, um das quasi nochmal zu verdeutlichen, allein im letzten Jahr hatte Berlin einen Wanderungsgewinn von 85.000 Menschen. Deswegen führen wir ja gerade diese Debatte über die Unterbringung von Leuten. Ich finde sozusagen die zentrale Unterbringung auch tatsächlich total falsch. Man muss dann aber auf der anderen Seite auch die Frage beantworten, wenn man keine Unterkünfte will, wo baut man denn die Wohnung, wo die Leute dann auch wohnen sollen? Also schauen wir uns den Chip Wohnen mal an. Genau, der ging halt davon aus, dass 200.000 Wohnungen gebraucht werden bis 2030. Ich habe mir tatsächlich vorhin auch nochmal die Baufertigstellungszahlen seitdem angeguckt. Ich bin da nicht auf 130, sondern auf 100.000 Wohnungen gekommen. Also das heißt sozusagen, von den 200.000 Wohnungen sind 100.000 gebaut worden. Und die Vorgabe war ja, man will die Hälfte gemeinwohlorientiert bauen, also kommunale, geförderte Wohnungen, Genossenschaften. Und dann habe ich mir mal angeschaut, was ist denn quasi in der gleichen Zeit tatsächlich gemeinwohlorientiert gebaut worden. Die Genossenschaften haben leider sehr wenig gebaut, ich glaube, also nicht mal 2000 Wohnungen in der Zeit. Die Kommunalen haben es geschafft, in der gleichen Zeit 25.000 Wohnungen zu bauen. Also selbst wenn wir die 2.000 Genossenschaftswohnungen, die 25.000 landeseigenen Wohnungen und sagen wir mal noch 1.500 geförderte Wohnungen durch Privaten hinzunehmen, sind gerade mal ein Drittel dieser Wohnungen quasi gemeinwohlorientiert gewesen und sogar noch ein bisschen weniger, fast nur ein Viertel. Das heißt, Berlin hat in den letzten Jahren total am Bedarf vorbeigebaut und von den errechneten Bedarfen für die Leute, die auch in den letzten Jahren gekommen sind, also geflüchtete Leute mit wenig Einkommen, für die sozusagen ist noch viel weniger bei rumgekommen. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument, was du genannt hast, deswegen und was wir auch erwarten, ist quasi, dass dieser STEP Wohnen in den nächsten Monaten vielleicht sogar, vielleicht im nächsten Jahr auch novelliert wird. Da werden sehr viel größere Wohnraumbedarfe festgestellt werden. Und auch im STEP Wohnen, habe ich auch nochmal nachgelesen, waren für die vorgesehenen 100.000 gemeinwohlorientierten Wohnungen nur Bauflächen für 80.000 Wohnungen identifiziert worden. Das heißt, es war immer noch eine Lücke von 20.000, die man nicht gefunden hat. Könnte man die 5.000 Tempelhof hinzuziehen. Genau, das ist das Erste, wo ich sagen würde, ja, da muss man sich, glaube ich, schon auch ein Stück weit bewusst machen, was sind die Realitäten, und auch zurück auf 2014, also auf die Zeit, wo der Volksentscheid stattgefunden hatte. 2014 war eben auch tatsächlich sozusagen vor der ersten großen Migrationsbewegung, die ja schon sehr, sehr viele Leute nach Berlin gebracht hat. Wir hatten seitdem ein positives Wanderungssaldo. Alleine zwischen 2011 und 2016 sind 245.000 Leute hinzugezogen. Also die Bevölkerungsprognosen, die der Senat zu dem Zeitpunkt hatte, waren sozusagen schon nicht den Realitäten entsprechend, und auch die Stimmung in der Stadt war eine andere. Ich glaube, wer damals eine Wohnung gesucht hat, der hatte noch längst nicht die krassen Probleme, eine Wohnung zu finden, als die, die wir heute haben. Und deswegen glaube ich eben auch, Politik hat ja nun mal auch die Aufgabe, sich sozusagen neuen Realitäten, Herausforderungen und auch gesellschaftlichen Veränderungen zu stellen. Und 2014 ist eben 10 Jahre her, und seitdem ist auf dem Wohnungsmarkt tatsächlich sehr, sehr viel passiert. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument ist, ich vertraue diesem Senat nicht. Natürlich. Also ich glaube, da sind wir uns absolut einig. Wer würde denn bitte diesem schwarz-roten Senat tatsächlich zutrauen, dass der den Wohnraum am Ende tatsächlich realisiert, den wir brauchen? Aber da würde ich in deine Richtung und auch in die Richtung der letzten Koalition mitgeben, ja, aber ich glaube, da hat man tatsächlich eine Chance verpasst. Ich glaube, man hätte spätestens mit der Migrationsbewegung hierher, mit den drastischen Realitäten auf dem Wohnungsmarkt, wie wir ihn hier haben, eine Debatte starten müssen. Ja, Leute, wir brauchen Wohnungen, und wir haben hier ein riesiges Feld, und das gehört natürlich auch zur ganzen Wahrheit dazu. Nicht alle Teile dieses Feldes werden benutzt. oder werden wirklich stark genutzt. Und da würde ich sagen, only Nixon can go to China, das berühmte Stichwort, nämlich tatsächlich glaube ich, wenn R2G sich der Debatte gestellt hatte, die SPD wollte das ja, Grüne und Linke haben das immer abgelehnt, wenn man sich der Debatte gestellt hätte und gesagt hätte, ja, wir können hier eine Fläche tatsächlich 100% leistbar auch bebauen, das könnte ein Modellprojekt sein für einen dauerhaft gebundenen Wohnraum, dann hätte man vielleicht von vornherein auch andere Pläne quasi in die Debatte bringen können. Man hat dieses Feld aber immer CDU, FDP, der Immobilienlobby überlassen und ich glaube, das war tatsächlich, wenn man sich die Realitäten anguckt, am Ende ein Fehler. Und ich würde dir total recht geben, mein Vertrauen in den aktuellen Senat ist auch nicht besonders groß und gleichzeitig, das sieht man auch in den Richtlinien der Regierungspolitik, der Druck auf dieser Fläche am Ende tatsächlich auch Wohnungen zu schaffen, die nicht nur leistbar, sondern auch architektonisch qualitätsvoll sind und auch stadtentwicklungstechnisch jetzt sozusagen nicht vielleicht der letzte Griff ins Klo sind, der ist natürlich extrem groß, weil nur mit solchen Plänen, nur mit solchen Planungen und hoffentlich dann auch mit solcher Realisierung wirst du die Stadtgesellschaft für diese Pläne gewinnen können. Und ein Beispiel, glaube ich, was das ganz gut auch illustrieren kann, ist ja der Molkenmarkt. Über den sprechen wir ja die ganze Zeit. Und ich meine, da hat man auch nicht gesagt, es gibt sehr hohe Baukosten. Die Immobilienwirtschaft wollte immer, dass gebaut wird. Die CDU wollte das historische bauen, sondern R2G hat sich tatsächlich da aufgerafft, hat einen Prozess gestartet und am Ende, jetzt der neue Senat hat sozusagen, stellt es wieder zur Disposition, aber er hat am Molkenmarkt Pläne realisiert oder Pläne gemacht, die eine gemeinwohlorientierte Bebauung in einem innerstädtischen Feld vorgesehen haben, in einer hochwertigen Architektur, zumindest den Plänen nach. Und das wäre sozusagen, finde ich, ein Vorbild gewesen für das Tempelhofer Feld, ja, wo man einfach sagen kann, ich kann verstehen, auf einer politischen Ebene wäre es natürlich sehr schwierig, seine eigenen Klientel gerade bei den Grünen zu erklären gewesen. Aber die Realitäten sind halt doch sehr andere als 2014.
Ja, ich kann das Argument 2014 nachvollziehen. Ich erinnere mich, ich glaube, der Mieterverein hatte mal relativ am Anfang eine Positionierung, in der sie gesagt haben, sie lehnen auf jeden Fall die Pläne des Senats ab, aber sie sind auch nicht davon überzeugt, dass das Tempelhofer Feld in Gänze frei bleiben soll. Ich glaube trotzdem, dass das auch aus heutiger Perspektive richtig war, weil es damals auch ein symbolischer Konflikt 2014 darum war, es gab eine Mietenbewegung, die immer stärker wurde, die gesagt hat, ihr müsst was gegen die steigenden Mieten tun und wir legen euch hier auch, Forderungen vor, was genau. Und der Senat hat damit reagiert zu sagen, wir müssen mehr Wohnungen bauen. Und dieses Neubauparadigma zu durchbrechen war unter anderem dadurch gewissermaßen erfolgreich durch den Volksentscheid zur Offenhaltung von Tempelhof. Oder das war eben auch der Versuch, dieses Neubauparadigma zu durchbrechen. Insofern ist das, glaube ich, noch eine Komponente, die dazugehört. Und ja, ich meine, eins der damit sind die gar nicht so zerfasert, zwei kurze Argumente. Ich glaube, gewissermaßen natürlich ein Totschlagargument, was aber auch einfach nicht auszuhebeln ist, aus meiner Sicht, ist natürlich die Demokratiekarte.
Ja.
Es gibt einen beschlossenen Volksentscheid und der Senat könnte ja sich die Mühe machen mit seinen Parteien, SPD, CDU, mitgliederstarke Parteien, sollen die halt eine Initiative gründen und oder mit anderen Leuten sich zusammenschließen und dann eine Initiative gründen und Unterschriften sammeln, so wie das alle machen müssen, die Volksentscheide in Berlin starten. Und dann können wir ja mal gucken, wie die Bevölkerung am Ende abstimmt. Klammer auf, ich würde jetzt gar nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass, wenn jetzt morgen eine Abstimmung wäre, dass auf jeden Fall das wieder so ausgeht, wie es 2014 ausgegangen ist. Ich will nur sagen, also auch wenn es immer noch mehr gute Argumente für eine Freihaltung gibt, aus meiner Sicht, aber trotzdem, dieses Demokratieargument, glaube ich, kriegt man nicht wegdiskutiert. Ein anderes, glaube ich, eben, kriegt man auch nicht wegdiskutiert, so wie das damals eine hochgradig symbolische Auseinandersetzung war um das Tempelhofer Feld, ist es das heute auch. Also ich habe die extrem lange Realisierungszeit angesprochen. Ich habe schon angesprochen, dass es um 5000 Wohnungen geht. Das klingt jetzt wahnsinnig viel und du hast ja völlig recht, wenn du feststellst, dass in den letzten Jahren am Bedarf vorbeigebaut wurde. Aber wenn du die 70.000 von privaten, eher teure Wohnungen gegen die 30.000 von Gemeindeorientierten gegenüberstellst, dann machen halt tatsächlich auch die 5.000 Wohnungen wirklich ganz, ganz wenig aus, gemessen an dem, was man dafür aber eben alles aufgeben würde. Und das ist eben das Tempelhofer Feld in der Form, wie wir es heute kennen. Und deswegen ist meine These ganz eindeutig, dass die Debatte um das Tempelhofer Feld von den eigentlichen Problemen ablenken soll. Also dieser Senat ist nicht in der Lage, sich mit den steigenden Mieten auseinanderzusetzen. Er will den Vergesellschaftungsvolksentscheid nicht umsetzen, hat keine Antwort auf die Baukrise und traut sich nicht, die privaten Immobilienkonzerne zu regulieren, sondern sitzt stattdessen mit denen am runden Tisch. Und weil dem Senat nichts einfällt, bringen sie immer wieder das Tempelhofer Feld auf, auch gewissermaßen eben als Kulturkampf. Ich glaube, das würdest du auch so sagen.
Habe ich schon mal in dem Podcast hier so gesagt.
Hast du sogar schon mal in dem Podcast hier gesagt, sehr gut. Ich höre dir gut zu. Als Kulturkampf, weil richtig ist festzustellen, dass die allermeisten von den angesprochenen 100.000 Wohnungen, die in den letzten Jahren gebaut wurden, im Stadtrand und vor allem im Ostteil der Stadt realisiert wurden. Und natürlich erstmal grundsätzlich nachvollziehbar ist, dass wenn ich in Marzahn-Hellersdorf wohne und der dritte grüne Innenhof und jede letzte Brache hier zugebaut wird mit mehrgeschossigen Wohnhäusern, natürlich erst und ich das Tempelhofer Feld nicht nutze, weil es viel zu weit weg ist, ich natürlich grundsätzlich nachvollziehen kann, dass man aus der Perspektive heraus sagt, naja, was bringt mir dann jetzt so ein Tempelhofer Feld? Ich habe hier in Marzahn-Hellersdorf jetzt vielleicht nicht mehr so viele verbliebene Flächen. Das ist auf jeden Fall ein Argument. Und trotzdem ist das ein emotionales Argument, was ja von dem eigentlichen, den eigentlichen Wohnraummangel eben am Ende gar nicht ausreichend adressiert und auch die eigentlichen Probleme, über die wir eben sprechen müssten, also wie bekämpfen wir die steigenden Mieten, wie schaffen wir mehr bezahlbaren Wohnraum, wie regulieren und vergesellschaften wir die Konzerne, bei all dem bringt das Tempelhofer Feld tatsächlich recht wenig.
Du, da würde ich dir tatsächlich gar nicht widersprechen. Also ich glaube, das hatte ich auch schon am Anfang gesagt, natürlich wird die Bebauung des Tempelhofer Feldes, und die würde ja einige Zeit in Anspruch nehmen, die aktuellen Probleme nicht lösen. Und auf der anderen Seite glaube ich aber trotzdem, dass man sich, wenn man sich ehrlich macht, wenn man auf der einen Seite sagt, ja, wir stehen zu einer wachsenden Stadt. Ich meine, es gab ja auch mal eine Debatte, die ich ziemlich absurd fand, so nach dem Motto Zuzugstopp nach Berlin. Ich bin auf jeden Fall jemand, der sagen würde, ja, die Grenzen müssen offen bleiben. Also wir müssen uns, glaube ich, an einen Zustand gewöhnen, wo tatsächlich auch in den nächsten Jahren Leute nach Berlin ziehen werden. Und ich glaube, man kommt um die Frage nicht herum, dass man auch neue Baufelder ausweisen werden muss, auch wenn es quasi um Zukunftsfragen geht. Und natürlich ansprechende Stadtentwicklung braucht immer seine Zeit, aber ich meine, das könntest du eben auch gegen viele andere Stadtentwicklungsquartiere vorbringen, dass es natürlich Zeit in Anspruch nimmt. Ich glaube, man muss da auch schneller werden. Ich glaube aber, dass es tatsächlich ein zunehmendes Problem ist, dieser angesprochene Kulturkampf. Denn ich glaube auch, das Tempelhofer Feld in seiner symbolischen Aufladung ist genau dieser Kulturkampf. Nur, wenn ich mich in die Situation, das hast du ja auch schon gesagt, von denjenigen reinversetze, die halt am Stadtrand wohnen, die in den letzten Jahren in Marzahn-Hellersdorf kennen wir diese Debatte zu Genüge, da spricht sich die CDU ja immer gegen Bebauung aus, in der Innenstadt ist sie dafür. Aber wir kennen diese Debatte, dass die Leute, die am Stadtrand wohnen, natürlich immer mehr Grünflächen, grüne Höfe am Verschwinden sehen. Sie sehen aber auf der anderen Seite auch, es entstehen zwar mehr Wohnungen, aber die soziale Infrastruktur, die verkehrliche Anbindung, die wächst eben nicht mit. Und ich glaube, wenn man sagt, okay, die Klientel, die jetzt auch mittlerweile ja zu einem gewissen Maße ja auch am Schillerpark, im Schillerkiez beispielsweise wohnt, also sozusagen eher eine besser betuchte Klientel, sagen wir mal auch vielleicht teilweise eher so grün orientierte Leute. Klar, die sitzen sozusagen natürlich jetzt im Trockenen und natürlich wollen die auch ihr Tempelhofer Feld nicht verlieren, aber sozusagen in der Debatte mit denjenigen, die tagtäglich mit ansehen müssen, in Anführungsstrichen, wie sozusagen immer mehr vor ihrer Haustür gebaut wird, die in den Innenstädten, in den Außenstädten wohnen, da finde ich schon, dass man denen ein Angebot machen müsste, auch aus einer Linken, weil eine Linke wäre ja eigentlich gut beraten, tatsächlich nicht sozusagen sich an diesem Kulturkampf zu beteiligen, sondern ein Stück weit versuchen, diese Perspektiven, die beide ihre Berechtigung haben, also natürlich diejenigen, die da in der Nähe vom Tempelhofer Feld wohnen und das nutzen wollen, die haben natürlich ein berechtigtes Interesse daran, eine Grünfläche vor dem Haus zu haben, eine Kaltschneise, das führt natürlich auch zu einer Abkühlung der umliegenden Quartiere, aber du kannst es, glaube ich, auf die Dauer nicht durchhalten. Und eine andere Sache, die mich schon auch beschäftigt, du kannst es nicht durchhalten, ohne nicht irgendwann auch zu sagen, naja, aber das gerät ja doch in Widerspruch. Wir müssen hier irgendwie auf der einen Seite sehr, sehr viel aufwenden, um Außenquartiere anzubinden und auf der anderen Seite lassen wir dieses Feld frei. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, und das hat sich auch ein Stück weit gewandelt, in der Diskussion 2014 gab es ja immer die große Gefahr, naja, wenn jetzt das Tempelhofer Feld nicht bebaut wird, dann, wenn das bebaut wird, dann führt das zu einer ganz, ganz großen Aufwertung der umliegenden Quartiere. Und tatsächlich ist es ja mittlerweile genau andersrum. Also wenn man sich Wohnungsannoncen, Maklerangebote von Wohnungen rund um das Tempelhofer Feld anguckt, die verkauft werden sollen, dann gilt das natürlich sozusagen als absoluter Standortfaktor. Also man hat sozusagen diese Freifläche auch in Wert gesetzt. Und ein Stück weit könnte man natürlich auch sagen, in den Quartieren, also auf der einen Seite dieses Außenstadt-Innenstadt, aber auch ein Angebot zu schaffen für diejenigen, die aktuell in der Innenstadt tatsächlich durch die zunehmende Gentrifizierung verdrängt werden. Dass man sagt, naja, wir schaffen hier sozusagen auf öffentlichen Flächen auch Wohnraum, wo Leute, die eben sonst sozusagen aus dieser Region dann auch verschwinden werden über kurz oder lang. Wir schaffen ein Angebot, wo Leute eben auch unterkommen können. Das finde ich sozusagen, darf man auch nicht vergessen in der Debatte. Also insofern quasi Neubau als mögliche Anti-Aufwertungsmaßnahme, das könnte ich mir sozusagen auch vorstellen. Und ich glaube, man wird über kurz oder lang trotzdem eine Situation haben, wo man natürlich sich erstmal anderen Fragen stellen muss. Also die Privaten, du hast es angesprochen, die bauen nicht, da werden vielleicht auch Flächen frei werden. Aber wenn man nicht jetzt irgendwann sozusagen auch mit der Entwicklung solcher Flächen wie dem Tempelhofer Feld anfängt, dann verschiebt man es also auch auf das Sankt-Nimmerleins-Tag-Datum. Und natürlich sozusagen ist das halt auch ein Argument, dass du sagen musst, naja, schlussendlich, wenn du es jetzt nicht entwickelst, dann entwickelst du es vielleicht nie und dann hat man vielleicht irgendwann noch andere Bodenpreise, dann hat man immer noch andere Kosten. Also sozusagen, wir leben ja in einer Kostenspirale und ich glaube, diese Diskussion jetzt zu führen, wo man vielleicht tatsächlich noch Möglichkeiten hätte, das in irgendeiner Weise bezahlbar zu realisieren, die Zeit würde ich, glaube ich, jetzt nutzen wollen, als es immer weiter zu verschieben und irgendwann auch zu sagen, ja gut, wir können es jetzt gar nicht mehr bebauen, weil es ist im Endeffekt sozusagen tatsächlich zu teuer.
Also ich finde tatsächlich besonders interessant nochmal den Aspekt, den du genannt hast, die Entwertsetzung der Freifläche. Das ist natürlich wirklich nochmal ein interessanter Gedanke auch. Man kann ihn auch andersrum auflösen und sagen, wenn wir gerade festgestellt haben, wir vertrauen diesem Senat nicht und alles, was vorstellbar ist, ist, dass eher eine schwarz-rote Koalition sowas jetzt hier durchzieht, dann habe ich jetzt schon die Debatten im Ohr von, wir dürfen keine Ghettobildung auf dem Tempelhofer Feld zulassen und deswegen nicht 100% Sozialwohnungen, sondern vielleicht 30%, vielleicht 40%, vielleicht 50% im allerbesten Falle. Und dann kann man es auch genau andersrum denken. Dann ist das, glaube ich, wird es einen ziemlichen Run geben auf die, ich sehe es jetzt schon, Penthouses und Eigentumswohnungen auf dem Tempelhofer Feld großartig und wird dann eine viel größere, glaube ich, Entwertsetzung nochmal in Gang setzen. Aber das sind beides
Thesen.
Das sind beides
also wir Thesen. Sehen, ne, genau. Wobei wir sehen die reale Entwicklung, wie sie aktuell ist, die Entwertsetzung quasi der umliegenden Quartiere und wir können sozusagen unter der jetzigen Konstellation schon sagen, unser Vertrauen darin, dass es nicht am Ende auch eine Entwertsetzung durch Neubau gibt, die ist gering.
Ja.
Und nichtsdestotrotz, das war ja mein Argument quasi, man hat da vielleicht auch einen politischen Moment verpasst, in dem man vielleicht auch von links quasi diese Debatte hätte führen müssen. Ja, und ich meine, man gerät, glaube ich, und das ist ja nicht nur eine Frage am Tempelhofer Feld, und ich meine, da muss man sich dann, glaube ich, auch ehrlich machen. Wir haben wenige bebaubare öffentliche Flächen, wir haben, glaube ich, in dem quasi Baupotenzial für den kommunalen Wohnungsbau von 50.000 Wohnungen. 50.000 Wohnungen wäre schon eine ganz schöne Hausnummer, wenn man die tatsächlich realisiert. Ich glaube, das sind Planungen bis 2037. Aber man muss natürlich auch da sagen, viele dieser Flächen, die in öffentlichen Besitz sind, die potenziell durch kommunale Wohnungsbaugesellschaften bebaut werden sollen, sind auch grüne Innenhöfe. Sind grüne Innenhöfe, wir haben die Debatte jetzt schon in diversen Kiezen. Ich kann da jeden individuell verstehen, der sagt, ja, ich möchte hier keinen Wohnungsbau von meiner Haustür und dafür verschwindet hier der schöne grüne Innenhof, wo wir uns mit der Nachbarschaft treffen. Da habe ich absolutes Verständnis für und auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch aus einer Perspektive vielleicht eben auch derjenigen, die die geringste Lobby haben, das sind die Wohnungssuchenden, das sind die Geflüchteten, argumentieren, aber wir brauchen diese Wohnungen. Ich glaube, da irgendwie einen politischen Kompromiss zu finden, das fände ich wichtig. Und man muss leider, das werden jetzt auch einige Zuhörerinnen vielleicht nicht so gerne hören, ich finde sozusagen auch, nicht nur die Debatte des Senats ist in Teilen schwierig, weil er eben das als Kulturkampf aufbläst und sagt, naja, wir müssen hier irgendwie das Tempelhof-Feld bebauen, weil sonst bauen wir nur die Außenstadt zu. Ich finde sozusagen auch ein Stück weit wird es teilweise als Kulturkampf eben von den absolut 100% Tempelhof-Freiheiten ja, Anhängerin geführt. Also dann streitet man sich über Zirkuszelte und sozusagen, finde ich, vergisst in dieser Debatte ein Stück weit auch, dass wir Leute in geflüchteten Unterkünften haben, die mieseste Bedingungen gerade aushalten müssen. Und man muss sich da, glaube ich, tatsächlich ehrlich machen und auch da die Antwort darauf finden, wenn wir diese Unterkunft nicht wollen, wo sollen die Wohnungen entstehen? Und das werden auch auf grünen Innenhöfen sein. Und man muss sich auch der Debatte dann eben stellen, was mit solchen Flächen wie dem Tempelhofer Feld ist. Und ich meine, auf der anderen Seite immer jedes neue Argument quasi gegen die Bebauung vorzubringen, dann wird über den Bauüberhang gesprochen. Das finde ich ein absolut richtiges Argument, über den Bauüberhang zu sprechen. Ich habe mir trotzdem auch mit der Entwicklung seit 2017 angeguckt. Der Bauüberhang ist jetzt nicht massiv in die Höhe gegangen. Also wir hatten 58.000 Wohnungen Bauüberhang 2017, wir haben heute 60.000. Man kann über die 60.000 sprechen, man sollte über die 60.000 sprechen, aber das löst auch trotzdem, auch das wird nicht unsere Probleme lösen. Und die Schwierigkeiten, die kennen wir auch alle. Also ich würde einfach nur noch mal ein bisschen für, ja, quasi dafür werben, seine Scheuklappen von allen Seiten ein Stück weit hochzufahren. Und auch, ja, nicht immer mit der Situation von 2014 zu argumentieren, weil wir leben eben in anderen Zeiten, in anderen Realitäten. Und ich glaube, da muss man auch tatsächlich als Politik, aber eben auch als Stadtgesellschaft vielleicht eben auch neue Antworten darauf finden. Und ich meine, ich finde den Vorschlag, den du gebracht hattest, das hat ja tatsächlich mal die FDP versucht. Die FDP hat ja mal versucht, einen Volksentscheid zu initiieren und Volksbegehren zur Bebauung des Tempelhofer Feldes. Das war während Corona, haben sie dann nach ein paar Monaten wieder abgesagt, weil sie nicht mal für die erste Stufe die notwendigen Unterschriften zusammenbekommen haben. Das ist natürlich... Also ich finde das eine sympathische Idee. Ich glaube nicht, dass das dazu kommen wird, weil ich mit meiner Position eben auch ja beispielsweise in Aktivistenkreisen, in linken Kreisen, in grünen Kreisen total marginal bin. Also sozusagen, es wird mir halt immer vorgehalten, ja, du willst hier irgendwie den Volksentscheid brechen und so weiter und so fort. Und das Demokratieargument ist natürlich auch quasi ein wichtiges. Aber auch da würde ich sagen, man muss sich eben bei Entscheidungen, die man vor über oder vor 10 Jahren gefällt hat, sozusagen auch immer die Frage stellen, unter welchen Voraussetzungen wurden die getroffen und ist das sozusagen auch aus einer linken Perspektive tatsächlich immer noch zeitgemäß? Denn, und das ist auch vielleicht eine steile These, ich würde sagen, die Nichtbebauung des Tempelhofer Feldes ist nicht unbedingt eine linke politische Forderung. Ist nicht anders als beispielsweise beim Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen, wo ich sagen würde, die Macht der Konzerne zu brechen, ist durch und durch links, ist sozusagen auch die kleinen Leute gegen das große Kapital, würde ich sagen, die Offenhaltung des Tempelhofer Feldes ist ein Teil der Stadtgesellschaft, vielleicht auch eher ein grünes Milieu gegen sozusagen vielleicht auch die Interessen einer Außenstadt. Und das ist halt eine andere Gemengelage.
Also, um es von meiner Seite aus nochmal kurz zu machen, um es sozusagen auch so ein bisschen vielleicht abzubinden, ich würde dir bei ganz vielen, glaube ich, auch nicht zustimmen, aber ich finde es sehr nachvollziehbar, also ich finde es trotzdem erstmal nachvollziehbar, wie du das argumentierst. Es spricht ja insgesamt, wenn wir über das Tempelhofer Feld sprechen, noch eine eigentlich Metadebatte, über die wir eigentlich sprechen. Das ist die Frage, einerseits natürlich, welchen Stellenwert hat das Bauen in der Bewältigung der Wohnraumkrise? Da sind wir, glaube ich, gar nicht so weit voneinander entfernt zu sagen, natürlich hat das Bauen von neuen Wohnungen mindestens vor dem Hintergrund, dass wir Zuzug haben in die Stadt, spielt es natürlich eine gewichtige Rolle. Aber eben nicht alleine, sondern genauso groß, wenn nicht eigentlich größer, ist die Frage von, wie halten wir den Bestand überhaupt bezahlbar, damit nicht immer noch mehr Wohnungen nachgebaut werden müssen gewissermaßen, weil eben bestehende Wohnungen, die noch bezahlbar sind, teurer werden. Und die andere Metafrage ist, wo sollen diese Wohnungen gebaut werden, die wir uns vorstellen? Und da sprechen wir eben über Grünflächen manchmal, da sprechen wir über grüne Innenhöfe manchmal und da sprechen wir auch über sowas wie das Tempelhofer Feld. Und wir müssen aber eben auch, und das würde ich eben sagen, das ist schon eine linke Position, anzuerkennen, dass das Tempelhofer Feld heute, du hast gesagt, 2014 ist nicht 2023, völlig richtig, aber das bedeutet eben auch, dass 2023 das Tempelhofer Feld von hunderttausenden Besucherinnen und Besuchern jedes Jahr genutzt wird für Grillen, für, du hast die ganzen Nutzungen aufgeführt, es ist wichtig fürs Klima, als Kaltluftschneise, Naherholung in der Stadt. Es gibt wahnsinnig viele Gründe dafür, warum das Tempelhofer Feld, so wie es jetzt ist, erhalten bleiben sollte. Und eine linke Perspektive, glaube ich, muss eben ökologische Fragen und soziale Fragen mitdenken. Also zu sagen, wo schaffen wir es, die vielen, vielen, vielen Sozialwohnungen, die neu gebaut werden müssen, zu bauen, ohne auf Dinge wie das Tempelhofer Feld zu verzichten. Also wie enteignen wir Konzerne, um an deren Grundstücke zu kommen? Wie können wir doch höhere Auflagen machen, dort, wo private Grundstücke noch sind? Wie kommen wir an die Grundstücke ran? Das sind, glaube ich, halt schon viel stärker auch die Fragen. Selbstverständlich eben auch sowas wie, wir haben in Berlin einen mittlerweile doch recht hohen Büroleerstand. Wie kann man das vielleicht eben auch umnutzen für Apartmentwohnungen etc.? Also ich glaube, da gibt es, es ist eben eine sehr vielschichtige Debatte. Es ist eine Debatte, die von Seiten von CDU und SPD eben sehr, sehr einfach und sehr einseitig geführt wird, zu sagen, da ist eine freie Fläche, lass uns darauf Wohnungen bauen. Du hast es jetzt viel differenzierter ausgeführt und ich finde, da gibt es auch ein paar sehr bedenkenswerte Punkte dran. Ich bleibe trotzdem dabei, das Tempelhofer Feld 100% frei halten. Und wir werden diese Debatte weiterführen und müssen sie auch gut beantworten, weil, um das nochmal zum Schluss zu sagen, das glaube ich auf jeden Fall, die Debatte wird kommen und wir brauchen als gesellschaftliche Linke, die sich wahrscheinlich, du hast ja selber gesagt, deine Position ist eher marginal, das wird wahrscheinlich auch so bleiben, brauchen aber auf jeden Fall, glaube ich, noch stärkere Argumente als die, die es schon 2014 gab. Also auch Alternativen, die nicht nur darin bestehen können, Deutsche Wohnen Co. zu enteignen, sondern eben auch konkrete Flächen, sage ich mal, anzubieten oder konkrete Pläne dafür zu haben, wo denn sonst die Wohnungen gebaut werden sollen, die wir brauchen. Hm.
Würde ich dir absolut zustimmen. Und genau, ich meine, vielleicht eine kleine Randbemerkung noch. Ich glaube, weder bei den Plänen des Senats kann man natürlich auch wieder Vermutungen aufstellen, noch überhaupt in meiner eigenen Perspektive ging es darum, das gesamte Tempelhofer Feld zu bebauen, sondern es geht darum, eine behutsame Randbebauung zu
noch,
machen.
Philipp, noch.
Und quasi auch große Teile des Feldes freizuhalten. Aber ich denke auch, ich bin da total offen, sozusagen über Alternativen nachzudenken, auch über alternative Baupotenziale zu erschließen. Und freue mich tatsächlich ein Stück weit sozusagen auch auf das Zusammenbringen von ökologischen und sozialen Themen, gerade in dieser Wohnungspolitik und gerade auch bei der Baufrage. Und denke auch, dass sehr viel Potenzial im Umbau von nicht mehr gebrauchten Büroflächen beispielsweise steckt. Und nichtsdestotrotz sozusagen reden wir natürlich auch da über Potenziale, Möglichkeiten, sehr hohe Kosten. All das sozusagen lässt sich natürlich auch gegen diese Instrumente ins Feld führen. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat die Debatte genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden.
Wir finden hier vielleicht einfach noch ein bisschen privat dann weiter.
Genau.
Aber schreibt doch auch gerne mal, wie ihr das eigentlich so findet. Vielleicht machen wir auch so eine kleine Abstimmung hier rein oder sowas. Das würde uns schon mal interessieren. Und ich glaube, vielleicht machen wir sowas auch häufiger. Wir müssen mal gucken, ob wir noch andere Themen finden, wo wir so Kontroversen hier einbringen können. Da gibt es ja schon einfach ein paar. Und das ist, finde ich, eigentlich nochmal ein ganz gutes Format.
Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.